Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie geht's? Sagen Sie das auch manchmal zur Begrüßung, wenn Sie jemanden treffen auf der Straße? Wie geht's? Nach dem Studium, da habe ich ein Praktikum in einer Gemeinde in Amerika gemacht und habe versucht, mich so mit meinem Englisch durchzuschlagen. Und eines ist mir noch in Erinnerung geblieben, die Begrüßung dort. Vielleicht kennen Sie die englische Begrüßung, How are you doing? Wie geht's? How are you doing? Und ich habe die Frage dann immer ernst genommen am Anfang und habe angefangen zu erzählen, wie es mir gerade geht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich gar niemand so richtig interessiert. Dass das nur eine rhetorische Frage war, eine Floskel, wie geht's, so wie wir das auch manchmal machen. Wie antworten wir, wenn wir gefragt werden? Oft sagen wir doch dann, ach, danke, gut. Genauso ritualisiert, wie die Frage ist doch auch oft unsere Antwort. Wer würde schon beim Smalltalk auf der Straße oder beim Bäcker oder beim Metzger in einem kurzen Gespräch anfangen zu erzählen? Und außerdem, ich will doch kein Jammerlappen sein. Also Zähne zusammenbeißen, ein leichtes Lächeln aufsetzen und dann das antworten, was wohl der Fragende insgeheim auch hören möchte. Ach, danke, gut. Ich kann nicht klagen. Wie geht's? Was hätte wohl jener Mann geantwortet, dessen Worte heute im Mittelpunkt unseres Predigttextes stehen? Was hätte er wohl geantwortet auf die Frage seiner Freunde? Hiob, wie geht's? Urteilen Sie selbst. Ich lese uns Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Hiob 14, die Verse 1 bis 17. Hiob betet zu Gott. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einem solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen, auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht wieder aufstehen. Er wird nicht aufwachsen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Meinst du, einer stirbt und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten, es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in ein Büchlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Herr, wir bitten dich jetzt, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Hiob, wie geht's? Danke. Ich kann klagen. Das ist das Erste, das ich an unserem Predigttext unterstreichen möchte. Danke. Ich kann aussprechen, was mich bewegt. Wer war dieser Hiob? Die Bibel stellt uns Hiob als einen frommen, als einen rechtschaffenen Mann vor, gottesfürchtig. Sein Glaube und Lebensstil so vorbildlich, dass es keinen zweiten gab wie ihn auf der Erde. Er hatte eine große Familie, für sein Auskommen war gesorgt. Er musste sich keine Gedanken um sein täglich Brot machen. Ein sorgenloses Leben, so könnte man meinen. Doch da bricht von einem Tag auf den anderen Hiobs Welt in sich zusammen. Von einem Tag auf den anderen wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Ein gewaltiges Erdbeben begräbt seine Kinder unter dem Schutt des Hauses. Keines überlebt. Und als ob das nicht genug wäre, plündern Räuber und Banditen seinen Besitz. Und was sie zurücklassen, das zerstört ein verheerendes Unwetter. Dann wird Hiob schwer krank. Geschwüre plagen ihn. Seine Gesundheit ist ruiniert. Und zu guter Letzt verlässt ihn auch noch seine Frau. Was für ein beispiellos tiefer Fall. Und was tut Hiob? Nein, er ist kein guter Franke und auch kein guter Schwabe. Hiob fängt an zu klagen. Sein Leid beim Namen zu nennen, er beginnt aufzuzählen, was ihn alles beschäftigt und plagt und gefangen nimmt und Sorgen bereitet und belastet und verzweifeln lässt und ihm den Schlaf raubt und. Und er findet dabei äußerst drastische Worte, Worte, die nichts beschönigen, Worte, die nichts ausschließen, Worte, die ein Spiegel seiner Situation sind. Und eines Tages, dann kommen dann seine Freunde. Sie wollen ihn trösten. Sie wollen ihm wieder aufhelfen, neuen Mut und neue Hoffnung zusprechen. Und für sie, für die Freunde, ist die Sache ganz klar. Hiob, du bist selber schuld. Du hast dir das selber eingebrockt, als du. Und dann fangen auch sie an aufzuzählen. Und dann, weil sie das so sehen, haben sie ihre Ratschläge parat. Prüfe dich selbst. Irgendwo in deinem Leben, da steckt noch eine verborgene Sünde. Bekenne, und dir wird's wieder besser gehen. Hiob, denk nach, ob du auch ja fromm gelebt hast. Hiob, überleg dir, was Gott dir mit deiner Lage sagen will. Hiob, nimm's nicht so tragisch. Das Beste, das kommt ja noch. Hiobs Glück, sein Unglück. Die Freunde fangen an, Hiob und die Welt und sein Leben zu erklären. Sie versuchen zu erklären, was aber nicht zu erklären ist. Sie versuchen zu erhellen, was im Dunkeln liegt. Sie geben ihm Ratschlag um Ratschlag, woran er krankt und was er tun und bedenken und was er ändern soll. Wer es selbst erlebt hat, wer selbst am Boden lag und dann erleben musste, wie andere Menschen, Freunde oder Verwandte kommen oder auch Gemeindeglieder und dann nach der Art und Weise der Freunde Hiobs Ratschläge geben, versuchen zu trösten, der weiß, wie wenig solche Ratschläge weiterhelfen. Der weiß, wie solche vielleicht auch gut gemeinten Worte einen tiefer in das eigene Leid und die eigene Ohnmacht treiben. Wenn es uns in unserem Leben nur halb so schüttelt wie den Hiob, dann bringen uns solche Sprüche wie die der Freunde Hiobs nicht weiter. Dann hilft uns nur eines, Tacheles zu reden, Klartext zu sprechen, dann bringt uns nur eines weiter, so zu machen, wie es Hiob macht. Meine Situation, die Dinge, die mich gefangen nehmen, beim Namen zu nennen. Die Fragen, die mich belasten, auszusprechen vor Menschen. Die Lasten, die mich bedrücken, hinauszuschreien. Hinaus vor Gott. Gott, den ganzen Bettel hinzuschmeißen. Keine Angst. Gott ist nicht beleidigt. Gott verbietet dem Hiob nicht den Mund. Er verdammt ihn auch nicht, trotz der deutlichen Worte, die Hiob findet, trotz der Vorwürfe, die Hiob vor Gott vorbringt. Trotz all dem gibt Gott Hiob zu guter Letzt Recht. Er verzeiht ihm so manch unverschämten Ton. Er lädt Hiob ein, ihm zu vertrauen. Was für eine Überraschung zum Schluss des Buches. Ganz anders das Urteil Gottes über die Freunde und ihre Ratschläge. Sie sollen schweigen, sie sollen verstummen, heißt es am Ende. Gott will nicht, dass wir unseren Mitmenschen, unseren Mitchristen ihre Krankheiten und Schicksale deuten. Denn das geht nicht. Wie ich meine Krankheit auffassen kann, ob mich Krankheitszeiten in meinem Leben weiterbringen, das kann ich. Vielleicht im Nachhinein, rückblickend für mich selber sagen oder auch nicht. Manchmal bleibt da ein großes Fragezeichen. An dieser Stelle, da sind wir ja tief geprägt, auch als Christen. Da setzen wir immer wieder einen Zusammenhang zwischen dem, wie es uns ergeht, und ob Gott uns segnet oder ob uns schlecht ergeht und Gott uns dann straft. Genauso denkt ja Hiob, Vers 3. Doch du, Gott, du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Mein Ergehen als Gerichtshandeln Gottes. Hiob geht davon aus, dass Gott uns Menschen für unser Fehlverhalten bestraft, durch Krankheiten und Unglücksschläge, durch das, was er erleben muss, durch Leiden und Einschränkungen. Als Leser des Hiobsbuches, als Hörer des Hiobsbuches wissen wir von Anfang an, da irrt doch Hiob in seinem Denken. Hiob leidet nicht, weil er so böse ist oder so schuldig. Oder so besonders niederträchtig. Es stimmt eben nicht, wenn es dir gut geht, bist du von Gott gesegnet und wenn es dir schlecht geht, dann bestraft dich Gott. So ein Denken ist ganz schwierig und es sitzt doch so tief in uns drin. Natürlich segnet Gott und schenkt uns viel, aber das als Maßstab für unser Verhältnis, für den Zustand unserer Beziehung zu ihm zu machen. Wenn ich so denke, dann bin ich ganz, ganz arm dran. Denn mir wird ja immer wieder einfallen, wo meine Gottesbeziehung nicht in Ordnung ist, wo ich schuldig geworden bin, in Gedanken, Worten oder Werken. Und wo Gott mich dann auch noch abstrafen könnte. Ist Gott gegen dich? Nein, er ist für dich, er ist für sie, für mich, ob wir gerade etwas falsch gemacht haben oder ob wir krank sind. Doch soweit ist Hiob zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber zu dieser Erkenntnis führt ihn Gott. So steht es am Ende des Hiob-Buches. Aber jetzt soll Hiob erst einmal reden. Er darf klagen, bei Gott vorstellig werden mit der Situation und Not seines Lebens. Dass wir Gott, unserem Vater im Himmel, unsere Not klagen, gehört genauso zu unserem Gebet wie das Danken, wie das Loben, wie die Anbetung. Alles hat seinen Platz im Gebet. Im Gebet, da rede ich mit Gott Klartext, auf Schwäbisch Tacheles. Ich darf ehrlich sein authentisch, echt, so wie es mir gerade geht, was mich bewegt und umtreibt. Hiob ist gegenüber Gott ehrlich. Er lässt seiner Klage freien Lauf. Die Klage über sein unfassbares, nicht auszuhaltendes Schicksal. Aber auch ebenso die Klage über die Vergänglichkeit von uns Menschen. Beides gehört zusammen wie zwei Seiten der einen Medaille. Was ist denn der Mensch? So fragt der Beter des Psalms 8. So haben wir vorhin selber gefragt, indem wir diese Worte gesprochen haben. Hiob greift diese Frage des Psalms auf und gibt eine radikale, eine ernüchternde Antwort. Vergänglich wie eine Blume sind wir Menschen. Und er merkt dann, nein, das stimmt ja gar nicht. Wir sind gar nicht vergänglich wie eine Blume, wie ein Baum. Uns geht es noch viel schlimmer. Vor Jahren, da haben wir aus dem Urlaub ein Zitronenbäumchen mitgebracht. Das haben wir auf irgendeinem Markt im Süden Europas gekauft. Und dieses kleine Bäumchen ist dann gewachsen auf unserem Balkon. Und eines Herbsttages, da habe ich vergessen, diesen Baum rechtzeitig in den Keller zu stellen. Und so ist er abgefroren. Sie kennen das wahrscheinlich. Alles verdorrt. Ich habe die Gartenschere genommen, die Säge und habe das Bäumchen abgesägt. Aber aus irgendeinem Grund blieb das Bäumchen, der Topf besser gesagt, mit dem Baumstumpf noch irgendwo in unserem Haus stehen. Und im nächsten Frühjahr, da hat das Bäumchen wieder ausgetrieben. Es ist wieder herangewachsen. Aber dann kam eines unserer Kinder, Knacks gemacht und dann war's das wieder. Und im nächsten Jahr, da hat das Bäumchen wieder ausgetrieben. Und inzwischen ist es wieder ein kleines, stabiles Stämmchen. So ist das in der Natur. So hat das auch Hiob beobachtet. Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Aber ein Mensch, wenn er sich niederlegt, wird nicht wieder aufstehen. Er wird nicht wieder aufwachen. Menschliches Leben, unser Leben, vergeht, so wie das Wesen dieser Welt vergeht. Da gibt es nichts zu beschönigen und nichts zu verschweigen. Da können wir nicht lange um den Brei herumreden. Wir Menschen, wir bleiben nicht. Wir werden älter. Unser Körper schwächer und anfälliger. Und eines Tages, da müssen wir sterben. Aber das ist nicht alles, was Hiob beobachtet, was ihn umtreibt. Da ist noch eine tiefere Ahnung. Die Ahnung, warum das so ist. Er sagt es mit den Worten seiner Zeit. Es liegt an unserer Unreinheit. Hiob ist sich wohl bewusst, dass unser Sterben und unser Tod nicht nur die Folge des körperlichen Verfalls ist, sondern die Folge unserer Trennung von Gott. Der Tod, nicht nur ein biologisches Ereignis, sondern hat eine geistliche Ursache. Mein Tod, meine Vergänglichkeit, ist Folge meiner Sündhaftigkeit. Nur fragt sich Hiob, was kann ich da dafür? Was soll ich dagegen tun? Ich kann doch gar nichts machen. Kann wohl ein Reiner von Unreinen kommen? Sünde haftet mir, haftet doch uns Menschen an wie eine Klette. Ich werde doch schon als Sünder geboren. Da kann ich mich doch anstrengen, wie ich will. Gott, wie soll ich denn vor dir bestehen? Ich kann doch diesen ganzen Kreislauf nicht durchbrechen. So verbindet sich in Hiobs Klage seine ganz persönliche Situation mit der Situation von uns Menschen überhaupt. Nicht nur dabei Hiob, nicht nur der beispielhaft fromme, sondern auch der beispielhaft sündige Mensch. Es sind nicht die Sünden, die ich begehe, denen ich mein Leid und meine Vergänglichkeit verdanke, sondern meinem Sündersein, dass ich zu dieser gefallenen, gottfernen Schöpfung überhaupt gehöre. Hier liegt der Grund für alle Krankheit, die Ursache für alles Leid, für den Tod. Jobs Klage spiegelt so unsere ganze menschliche Not, angefangen bei unseren körperlichen Schmerzen, über unsere Sterblichkeit bis hin zu der Frage, wie wir als unreine, wie wir als sündige Menschen vor Gott bestehen können. Was bleibt da noch, wenn nichts mehr zu machen ist? Wo ist da noch Trost und Erholung, Ruhe? Ja, überhaupt etwas, was man Leben nennen kann? Was bleibt da außer der Klage? Bleibt da überhaupt noch etwas? Hiob ist so am Boden, dass er nur noch eines will, seine Ruhe. Und so durchbricht seine Klage eine Bitte. Gott, wenn meine Tage schon begrenzt sind, wenn ich schon leiden muss, Gott, dann schau doch weg und lass mich wenigstens diese meine Tage lang in Ruhe. Strafe mich nicht auch noch. Und am liebsten würde sich Hiob im Totenreich verborgen, sich dort verstecken, wo nach damaliger Meinung Gott nicht ist. Dann dort, so meint Hiob, habe ich meine Ruhe, gerade auch vor Gott. Hiob kann nicht mehr, seine Kräfte sind geschwunden, sein Geist ist ermattet, er ist gefangen in seiner Not, körperlich am Ende, geistlich ausgehungert. Von Gott fühlt er sich gepeinigt und bestraft. Und so sieht er nur noch einen Ausweg. Gott soll ihn nicht länger beachten. Dann, so meint er, würde seine Situation erträglich. Sie merken an dieser Stelle, da ist das Hiob-Buch hoffnungslos. Schau weg. Und doch bekommt dieses Schau weg vom Neuen Testament her noch einmal eine ganz neue, eine ganz andere Bedeutung. In diesem Schau weg, da liegt unsere ganze Hoffnung für Hiob und auch für uns. Schau weg, so bittet Hiob. Und Gott schaut tatsächlich weg. Gott erfüllt diesen Wunsch. Er erfüllt ihn nicht nur Hiob, er erfüllt ihn uns allen. Gott schaut weg, doch er schaut auf ganz andere weg, auf ganz andere Weise weg, als das sich Hiob vorgestellt hat. Gott sagt nicht, ich schau weg und dann schaust du, wie du alleine zurechtkommst. Gott überlässt uns nicht uns selbst und unserem Schicksal. Gott sagt auch nicht, ich schau weg und dann nehme ich das mit dem Bösen halt nicht mehr so ganz genau, mit Unrecht und Schuld, dann lasse ich eben fünfe gerade sein und übertünche deine Schuld, so wie es Hiob gegen Ende unseres Predigttextes ja in Erwägung zieht. Nein, Gott sagt, ich schau weg von dir und schau nicht mehr auf dich. Ich schau auf Christus, den sehe ich für dich. Den halte ich für dich, er für dich. Martin Luther hat das den fröhlichen Wechsel genannt. Gott schaut auf Jesus Christus und entdeckt in ihm, in Jesus Christus, mich. Und in Jesus Christus sieht er in mir nicht mehr den unreinen, den sündigen Menschen, sondern den reinen und gerechten, weil Jesus Christus selber rein und gerecht ist. Gott schaut auf Christus und dann triumphiert nicht mehr der Tod. Da keimt neues Leben, schon jetzt, mitten in aller Vergänglichkeit. Gott sagt, ich schau auf Christus, den halte ich für dich. Und du Schau auf Christus, dann gewinnst du Hoffnung mitten in aller Sorge und Not. Schau auf Christus, den Gekreuzigten. Er ist für deine Schuld gestorben, damit du lebst. Und er leidet mit dir. Auch dein Leiden, auch deine Krankheit hat er am Kreuz mit ausgehalten. Deine Not, deine Verzweiflung, er kennt sie. Er weiß, was dich schmerzt und niederdrückt. Du bist nicht allein. Christus ist bei dir, mitten in deinem Leben, ja genau dort, wo du bist, da steht Christus bei dir. Du bist nicht allein, niemals, auch nicht in deiner Sterbestunde. Christus ist untrennbar mit dir. Schau auf Christus. Dieser Blick, er geht nicht auf Knopfdruck. Und doch will ich ihn einüben, diesen Blick auf den Herrn, mitten in meiner Sorge, mitten in aller Not. Dann, wenn es gilt, mit seiner Hilfe etwas anzupacken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So lädt Jesus uns ein. Das ist die Antwort Gottes auf die Frage, auf die Klage Hiobs, auf die Bitte Hiobs. Schau weg. Bei Jesus Christus werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Er verschafft uns eine Pause. Bei ihm können wir aufatmen, auftanken. Darum bringen wir ihm unsere Not, reden wir Klartext vor ihm. Stellen wir keinen Zusammenhang her zwischen dem, wie es uns ergeht, und Gottes Liebe zu uns. Und schauen wir auf Jesus Christus, in ihm, dem Gekreuzigten, da wird deutlich, wie Gott zu uns steht. Er ist für uns und nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Amen.